SR3 Saarlandwelle. Guten Abend. Aus dem Leben.
Lea Linzer ist eine der bekanntesten Sterneköchinnen. Aus dem Restaurant ihrer Eltern mit Tankstelle und Kegelbahn hat sie in nur einmal 5 Jahren ein Sterne-Restaurant gemacht und den Stern über 30 Jahre gehalten. Außerdem ist sie bis heute die erste und die einzige Frau, die die Weltmeisterschaft der Köche gewonnen hat, den Bocuse d'Or. In ihrem Restaurant in Luxemburg hat sie ihren Gästen immer mit viel Liebe das Beste aus der französischen und aus der deutschen Küche serviert. Und ihre liebsten Rezepte aus beiden Ländern teilt sie jetzt in ihrem neuen Kochbuch Deutschland küsst Frankreich und heute mit uns bei SR3 aus dem Leben, worüber ich mich sehr freue. Hallo Frau Linzer, schön, hallo, dass Sie da sind.
Ja, ich bin froh. Heute küsse ich das Saarland.
Wie schön. Zum Saarland haben Sie eine besonders innige Beziehung.
Ja, auf jeden Fall. Also erstens mal seid ihr ja mit uns ein bisschen zu vergleichen, ist so Dreiländerecke.
Und auch klein?
Klein, französisch angehaucht.
Absolut.
Genießer, Träumer. Mhm. Ja, wir haben so unseren eigenen Lebensstil und die Lebenskunst. Ja.
Und Anfang der 2000er, 2004 bis 2008, waren Sie ja auch unsere Fernsehköchin.
Ja, genau. Also Leas Kochlust hat es geheißen. Was witzig damals war, es war so eine Landhausküche. Und wenn die Leute dann zu mir ins Restaurant kamen, waren sie immer erstaunt, dass es da eigentlich moderner.
Aber schöne Erinnerung, Sie haben damals ja auch im Tatort zweimal mitgespielt als
Wirtin. Ja, das war super. Ja, habe ich sehr gerne gemacht. Das war so schön. Ich habe immer gesagt, beim Abspann den Namen schön groß schreiben. Aber man hat mich nicht, also mehrere haben gesagt, wir haben sofort gewusst, dass du das heißt, wegen meines Akzents. Mhm. Ja, ich habe das so schön gefunden.
Ist auch schön, den Akzent, den Sie haben.
Danke,
als Luxemburgerin.
Danke, das ist aber lieb. Dankeschön.
Nachträglich noch alles Gute zum Geburtstag. Am 27. April hatten Sie Geburtstag.
Ja, ja, ja.
Haben Sie auch ein bisschen gefeiert?
Nein, aber ich habe mein Bruder hat ein Lied gemacht.
Mhm. Er ist Musiker.
Ja, und er hat ein Tonstudio.
Ah.
Dann hat er jetzt so ein Lied zusammengestellt und dann hat der Kleine darauf getanzt. Das war ganz süß, ja. Aber es war eigentlich keine Feier, weil ich feiere gerne die runden Geburtstage.
Ah, okay, dann im kommenden Jahr, wenn wir das verraten dürfen.
Ja, ich kann jetzt ein Jahr lang üben.
Aber Sie sind ja nicht nur leidenschaftliche Köchin, sondern eben auch leidenschaftliche Gastgeberin. Also wenn es ein Fest gibt zu feiern, wird auch gerne gefeiert dann?
Ja, ich feiere richtig gerne. Das ist natürlich früher viel besser gegangen, weil da hatte ich das ganze Restaurant, die Struktur, das stand alles. Brauchst nur zu sagen, heute geht mal alles aufs Haus und die Freunde kommen.
Praktisch.
Und ja, das war schon praktisch. Jetzt muss das durchdachter sein, organisierter und so. Und deswegen sage ich, ich brauche ein ganzes Jahr zum Üben.
Ihr Sohn Louis hat Ihr Restaurant inzwischen übernommen. Da unterhalten wir uns später noch ein bisschen intensiver drüber. Wenn Sie feiern und Gäste haben, gibt es dann auch Rezepte, quasi das Beste aus Deutschland und Frankreich?
Ja, also es gibt immer ein bisschen so, aber bestimmt nichts, was sehr kompliziert ist, weil das würde mich anstrengen. Ich finde es sehr gut, wenn man wenn man richtig schön feiern möchte, darf das alles nicht zu kompliziert werden, denn sonst geht das einer auf die Kosten. Vom anderen. Mhm. Aber der Wein muss gut sein, der Cremant muss von mir sein, der muss meiner sein, der Wein muss richtig gut sein und das Essen ja nicht so kompliziert und auch nicht zu viel verschiedene Sachen, weil zum Feiern braucht man die Geselligkeit der anderen Gäste, genügend Wein und gute Getränke.
Dann gibt es gute Stimmung.
Ja, und das Essen muss für mich jetzt einfach sein, aber von exzellenter Qualität. Es muss schmecken, es muss so ein Schmaus sein.
Essen spielte in Ihrem Leben schon immer eine große Rolle. Ich habe es gesagt, Ihre Eltern hatten eine Tankstelle mit angeschlossenem Café, Restaurant. Mhm. Da gab es immer gutes Essen, nicht weit weg von der französischen Grenze, aber auch nicht weit weg von der deutschen Grenze. Kann man sagen, das deutsch-französische Essen wurde Ihnen ein Stück weit schon in die Wiege gelegt?
Also nicht wirklich. Wobei ich als Kind wusste, was man aus Frankreich am besten isst.
Mhm.
Aber ich wusste auch, was die Deutschen besser könnten. Die Franzosen konnten nie Käsekuchen machen. Niemals.
Deutsche Käsekuchen ist lecker, ja.
Und dunkles Brot, forget it. Also das konnten die, keine Ahnung, das war eingefärbtes Weißbrot. Aber das habe ich so sehr an Deutschland gemocht auch. Oder Nusskuchen, konnten die Franzosen auch nicht. Das war bei euch. Und dass ich das schon als 4-5-Jährige wusste, wenn einer sagte, wir fahren jetzt nach Trier oder so, bring mir das und das mit. Ja, das war ganz lustig. Also wie Sie sagten schon, Essen hat in meinem Leben nicht eine große, sondern die Hauptrolle gespielt. Ich konnte mir als Kind nicht vorstellen, dass Leute, die nicht gerne aßen, warum die unbedingt so alt werden wollten.
Also ja. Essen musste schmecken, ob es der Nusskuchen war oder ja, das deutsche Brot, was ich glaube ich bis heute gerne mit Luxemburger Butter bestreichen.
Ne? Ja, unbedingt. Und dann schön französischen Käse obendrauf. Mm. Das ist aus der Dreiländerecke wirklich eine großartige Spezialität.
Also das Brot aus Deutschland, die Butter aus Luxemburg, was kommt aus Frankreich auf den
Tisch?
Ja,
der Camembert oder Camembert ist sehr gut. Ja, also würde ich sehr toll finden. Und ja, ich habe auch so Saint-Félicien. Also ich mag eigentlich ganz viele französische Käse. Und ich esse sie lieber ohne Brot als mit dem Falschen oder nicht das Richtige. Also oder nicht das Gute.
Wie hat sich das aber geprägt, ja, in dieser Grenzregion dieser drei Länder groß zu werden? Für auch ihr Leben und ihr Leben als Köchin, später auch ihr Berufsleben.
Ja. Also sehr wichtig war, dass wir... Es war ja Café, Restaurant mit Tankstelle, Kegelbahn, da hatten wir auch noch Zimmer. Denn da kriegst du alle Leute, alle Reisenden kamen zu uns. Und das war so toll. Also wir hatten natürlich die Luxemburger im Café. Dann, wenn es in den Ferien gab es Deutsche, Belgier, Franzosen hatten wir auch immer. Und dann gab es auch oft Amerikaner. Die sind ja zu der Zeit, also als ich klein war, sind die oft so rüber gucken gekommen, wo der Papa oder der Großvater da über die Grenze gekommen sind. Ja, das habe ich so geliebt. Das kann kein Mensch sich vorstellen. Diesen Sammelsurium von diesen verschiedenen Nationalitäten. Und ich wusste, wenn die Tür aufging, wo er herkam, konnte ich schon erkennen. Und was er wollte, das wusste ich auch schon. Also es ist ganz lustig, aber wir wurden so erzogen. Es kamen auch viele Engländer. Kann ich mich noch erinnern, da hat mein Vater gesagt, wenn ich jemals einen erwische, der einem Engländer auf Englisch antwortet, der Französisch redet, dann knallt's. Ja, wieso? Ja, ihr dürft als Kinder nicht zeigen, dass ihr besser Englisch könnt als der Französisch unter Umständen, gell? Mhm. Das ist ein No-Go, das ist tödlich fürs Geschäft, macht das nicht.
Da gab es dann ein größeres Trinkgeld, wenn der Engländer Französisch sprechen durfte.
Ja, boah. Wir waren immer erstaunt, wenn die Holländer kamen und die haben uns mit französischen Francs bezahlt. Das war ja das Zehnfache von unserem Geld. Dann hat er auch gesagt, wenn jemals einer denen das abnimmt, ne, ihr müsst schön den Leuten sagen, lass uns mal gucken, wir wollen belgische Währung hier. Gell? Und dann gab es kein Trinkgeld. Die waren immer ein bisschen beleidigt, wenn wir sie korrigiert haben als Kinder.
Aber wenn es stimmt, sind sie da rumgewuselt schon als kleines Mädchen, haben Autos getankt, kassiert.
Ja. Ich konnte perfekt den Leuten die Windschutzscheibe
sauber
machen, ohne die Karosserie zu besudeln. Weil er hat gesagt, wenn ein schönes Auto kommt, ihr müsst wissen, die Männer lieben oft mehr ihr Auto als ihre Frau, dass ihr dem nichts passt das nicht an. Und dann habe ich mir sowas, da gab es dickes Trinkgeld. Wenn ich das als Kind fertig brachte, die blitzblank zu machen, ohne zu besudeln, dann war das war ein Traum.
Sie haben schon gesagt, ja, bei Ihnen wurden große Feste gefeiert, auch meistens, das waren Hochzeiten, Taufen, Beerdigungen. Und eigentlich...
Begräbnisse,
die mochten Sie besonders.
Ja. Ich habe ja, als ich die Kolumne schrieb für die Brigitte, gab es diese Begräbniskolumne damals, die machte den Durchbruch, weil ich habe geschrieben, ich weiß, es klingt hart, aber als ich klein war, war ich immer so froh, wenn einer im Dorf gestorben ist. Dann gab es ein Festmahl mitten in der Woche bei uns zu Hause und dann gab es diese gute Suppe, die meine Mutter, die hat da so, das war fantastisch, ich habe das geliebt und der Vater fuhr nach Frankreich Baguette holen und dann dieses frische Baguette, darauf diese unsere Butter und die Suppe von meiner Mutter dafür, also das war für mich das Allerhöchste.
Und am Gefühl. Ende ein Besäufnis schreiben Sie.
Ja. Natürlich, nachher waren alle gut dran, ja.
Sie haben gut dabei. Sie haben viel Zeit auch in der Küche verbracht und haben mal erzählt, eigentlich hat sie der Duft, den sie damals aufgeschnappt haben, als kleines Mädchen zur Köchin gemacht. Was war das für ein Duft, der Ihnen da in die Nase kommt?
Ja, also in keinem Haus im ganzen Dorf hat das so wohl, war dieser Wohlgeruch, also dieser Duft so schön wie bei uns. Und das habe ich so sehr geliebt, wenn die Mutter kochte. Die Küche duftete wunderbar nach. Ja, diese Brühe, die da am Köcheln war mit Huhn und Rindfleisch und diese Bratensäfte und diese das hat mich fasziniert. Und dann haben wir ja in der gleichen Küche wurden dann auch die Kuchen gebacken, also so Obstkuchen. Mhm. Und dann diese Mischung von diesen Gerüchen, das war traumhaft, ja. Damals hat auch jedes Produkt oder jedes Lebensmittel hatte so seinen eigenen Duft. Das war so schön.
Ja, der Duft von frisch gebackenem Kuchen, den verbinde ich auch mit meinem Zuhause. Das ist was Wunderbares. Ja. Nach was riecht für Sie zum Beispiel Deutschland oder dann ja im Gegensatz dazu auch Frankreich? Was für ein Geruch kommt Ihnen da in den Sinn?
Ja. Also mein Großvater war ja Bäcker. Mhm. Darum dreht das sich viel ums Brot. Und diesen reichhaltigen, vollen Geruch von richtigem Sauerteigbrot, das kriegt man nur hier. Das habe ich nur von hier gekannt, nicht von uns. Wir haben mit Hefe und Altteig gebacken, gell? Aber ihr habt, und dann, wenn das gut riecht, diese laktische Säure da, die man da so riechen kann. Und dann nachher diese, damals wurde das Brot auch richtig gebacken, fertig gebacken. Nicht wie heute in zwei Phasen. Ich sage immer, zwei halbgebackene gibt noch keinen ganz gebackenen her. Gell? Und das Brot musste eine anständige Kruste haben. Und das hat natürlich einen Duft, der mit nichts zu toppen ist.
Also wenn Sie das heute riechen, kommen Kindheitserinnerungen hoch?
Ja, das würde ich, ja, auf jeden Fall, ja. Aber ich lebe immer noch in den gleichen Träumen. Ich bin auch sehr froh, vielleicht hat das auch mit dem Essen zu tun und mit dem Duft, wie Sie jetzt gesagt haben, dass ich mir immer meine kindliche, träumerische Art erhalten konnte. Trotzdem, alles, was ich erlebt habe, da gab es Höhen und Tiefen, wie im Leben das so ist. Ohne das kriegt man keinen Charakter. Aber dass ich heimlich bin, ich noch immer die kleine Verträumte. Das liebe ich über alles, ja.
Sie haben schon 20 Kochbücher geschrieben oder Ihr neues Kochbuch, haben Sie mir verraten, ist Ihr 20. Kochbuch.
Ja.
Deutschland küsst Frankreich. Gibt es aber, wenn man so viele Kochbücher geschrieben hat, Frau Linzer, auch ein Kochbuch, das Sie schon lange begleitet, was Sie immer wieder aus dem Regal holen und mal was nachgucken?
Ja. Also das mache ich ganz gerne, allein wegen Proportionen. Oft, wenn man so, wie war das so, um genau zu sein? Weil gerade für Desserts oder für so Sachen, die gebacken werden, da muss es stimmen. Gell? Beim Kochen, das ist anders. Ja. Aber sobald ich backe, muss ich nachgucken, wie ist das genau? Das habe ich mir auch aufgeschrieben, wie viel genau von allem. Und dann gucke ich gerne, ich gucke auch gerne in meine Kochbücher. Und ich weiß, das haben wir doch in dem Buch stehen, kommen wir schauen schnell nach. Und ich finde die immer wieder inspirierend. Gell?
Das sind Ihre eigenen, aber haben Sie auch ein Kochbuch, wo Sie als in der Ausbildung irgendwie geschenkt bekommen haben oder sich gekauft haben?
Nein, nicht so. Solche, die ich gekauft habe, ganz bewusst, weil da Sachen drin waren, die mich sehr angesprochen
haben. Zum Beispiel?
In meiner Hauptzeit habe ich diese französischen Bücher alle gekauft von den Drei-Sterne-Köchen. Und da gab es Rédi Girardin, der Schweiz, den habe ich sehr, sehr, sehr geliebt. Der hatte so eine Art und Weise, es so einfach, aber so außergewöhnlich gut zu machen. Mhm. Und das hat mich sehr inspiriert.
Und das begleitet Sie dann offenbar bis heute. Gibt es auch Rezepte? Oh. Sie haben Ihren Großvater angesprochen, den Bäcker. Ihr Vater war Konditor, Ihre Mutter eine leidenschaftliche und gute Köchin, wie Sie erzählt haben. Gibt es Rezepte von der Familie, die Sie
in Ehren haben? Ja, absolut. Also all diese klassischen luxemburgischen Rezepte kommen immer von ihr, gell? Das ist nicht zu toppen. Wie die Frauen zu der Zeit kochen konnten, aus dem Herzen raus. Und aus der Lameng, würde man hier sagen. Hier sagen im Saarland. Das hat mich fasziniert. Die haben, da fehlt noch was. Zack, hat die Mutter eine Geste gemacht und schon war es perfekt. Und ich habe in meiner Biografie mein Leben zu den Sternen geschrieben. Von meinem Vater habe ich die Kunst zu leben gelernt und von meiner Mutter die Kunst zu salzen. Die konnte perfekt salzen. Ja. Ohne da 10-mal nachkosten zu gehen. Zack, das saß. Ich habe die ganze Zeit immer gedacht, diese Hotelfachschulen, warum lernen sie die Kinder nicht mal an allererster Stelle richtig Salze? Indem sie, so wie in der Kirche mit Weihwasser, so müssen die jeden Tag da einmal kosten, wie das Wasser gesalzen ist. Das wäre doch mal eine Idee, damit die Leute mal sehen. Und damit man spürt ein Gefühl zum Salzen bekommt. Gell? Du musst viel salzen im Leben, damit du weißt, was dabei rauskommt.
Damit es Würze hat. Gibt es was für Sie bis heute Seelennahrung ist? Also wenn es Ihnen mal nicht gut geht, wenn Sie das essen, wird die Stimmung wieder besser und gut?
Ja, absolut. Also wenn ich was heißt, man hat so eine kleine Flemme oder so einen Down. Ja, wenn es dann was Gutes zu essen gibt, kann ich mich aber nicht mehr erinnern, weswegen der Down war.
Was ist das zum Beispiel, was es dann bei Ihnen gibt, Frau Linzer?
Ja, es muss nicht Großartiges sein. Wenn es so emotional Down ist, dann helfen am besten die Mehlklöße. Danach kriegst du ein bisschen den Bauch schwer.
Dann vergisst man die Sorgen.
Ja, das ist besser als Schwermut. Ja.
Die Mehlgröße haben Sie selbst schon früh
ganz gekocht? Ja. Ich glaube, ich war 8 Jahre alt. Damals, also da ist etwas geschehen, was ja für mich sehr wichtig ist, weil oft ist es ja so, wir waren dann, wenn du klein bist, so, dann machst du was und dann machen die anderen den Spott mit dir und dann machst du es nie wieder in deinem Leben. Gell? Das haben viele, viele Leute miterlebt. Aber mein Bruder hat auch damals den Spott so mit mir gemacht. Aber ich habe gedacht, lass ihn reden.
Sie haben weitergemacht.
Ja.
Die haben auch so einen schönen Namen bei Ihnen in Luxemburg, ne? Die
Knitteln. Ja.
Knitteln.
Knitteln, Schreckliche. Ja, also das ist, wissen Sie, dass die Franzosen, das sind eigentlich die Einzigen, die schöne Namen haben für ihre Gerichte. Ihr benennt das immer nach der Stadt, wo es herkommt oder nach dem Bahnhof. Ja, Bahnhöfe heißen auch so wie die Stadt, gell? Und die Franzosen, die können das so romantisch, so malerisch. Ich glaube, das trägt viel dazu bei, dass die französische Küche in der ganzen Welt so beliebt ist. Aber sie ist vor allem sehr beliebt, weil es die erste aufgeschriebene war. Gell? Diese Escoffiers, Carême, Escoffier, die haben Bücher geschrieben. Und da stand genau, wie man es machen kann, wie man von A auf B kommt. Gell? Also, und das hat natürlich sehr, sehr großen Wert.
Sind wir ja schon mittendrin in den Klischees, was die deutsche Küche betrifft. Schöne Namen haben die Gerichte
Kartoffelstampf.
Nicht. Kartoffelstampf.
Oh, ja, finde ich grausam.
Das klingt schon kräftig. Ja, das ist ja auch, ne? Deutsche Küche, große Portionen, kräftig, Hausmannskost.
Ja, Hausmannskost und ein Gericht. Ich mag das Wort Gericht auch nicht. Kann sich zum Schluss immer noch gegen dich entscheiden.
Ja, also. Ganz anders, wie Sie sagen, die französische Küche und die französischen Gerichte, edle Zutaten, schöne Namen.
Ja.
Aber ist der Ruf der deutschen Küche vielleicht auch ein bisschen schlechter, als sie wirklich
ist? Nein, so schlecht ist er ja gar nicht, weil wir Luxemburger haben immer gesagt, was uns am besten gefallen wäre, wäre französische Küche in deutschen Portionen. Das hat jeder gesagt. Das habe ich so lustig gefunden. Mhm. Weil die Franzosen haben ja dann manchmal ganz kleine Portionen da serviert. Aber wenn das dann einem Luxemburger gut geschmeckt hat, dann war das zu wenig. Gell? Hätten wir jetzt eine gute deutsche Portion von dieser Delikatesse, dann könnten wir richtig froh sein. Ja.
Sie haben vorhin schon erzählt, bei Ihnen kamen ja Gäste aus ganz Europa an. Holländer, Engländer, Italiener, Franzosen natürlich, die Deutschen.
Ja, Deutsche kamen viele. Damals fingen ja die Spanienbusse, die Reisen an.
Und die mussten alle bei Ihnen durch.
Aber die kamen vor allem auf die Toilette zu uns, weil die haben gegenüber getankt. Und da war immer nach dem zweiten Bus die Toilette verstopft.
Oh je.
Und dann kamen die. Aber die haben Zigaretten gekauft.
Wie Sprit.
War witzig, sonst nichts.
Billig in Luxemburg. Nicht zum Essen geblieben, weil ich wollte Sie fragen.
Nein, diese Busse haben ja nur ganz kurz,
die haben
getankt und dann sind sie weitergefahren. Aber wir können uns ewig daran erinnern. Also das war ganz toll. Und da sagten wir, pass auf, dass wir genügend Zigaretten haben, denn heute kommen so viele Busse.
Aber später hatten Sie ja auch viele deutsche Gäste in Ihrem Sternerestaurant.
Ja, vor allem.
Wie unterscheiden sich Franzosen und Deutsche als Gäste?
Ja, also beide sind ja dann nicht bei sich, wenn sie bei uns sind, gell? Die Franzosen sind im Ausland, die Deutschen auch. Franzosen, die sind dann ein bisschen, wir sind hier mal Franzosen, gell? Habt ihr alle verstanden? Und die Deutschen, also ich habe als Kind, mein Vater hat gesagt, die deutschen Gäste, die sind sehr froh und dankbar. Wenn man die liebevoll serviert, werden die sehr treu. Und das hat sich wirklich, das kann ich nur bestätigen. Die sind treu und genießen das und die mischen das auch so genießen in der Art und Weise, wie du das kredenzt und so. Und das hat mir natürlich sehr, sehr, sehr gut gefallen.
Genuss spielt bei den Franzosen eine große Rolle auch? Oder
ja. Wobei die Franzosen ja auch ein bisschen Chauvinisten sind und so. Aber ich habe schon manche überzeugen können. Ha? Auch die aus Paris, vor denen hatte ich auch keine Angst.
Ja. Also die haben es dann raushängen lassen. Hier, wir haben die gute Küche erfunden.
Ja, das haben die immer, egal von wo die kommen.
Ja. In Ihrem neuen Kochbuch Deutschland küsst Frankreich stellen Sie ja Rezepte aus beiden Ländern gegenüber. Haben Sie ein Beispiel für uns, Frau Linster?
Ja, also ich würde mal sagen, ihr habt hier Rouladen, so wie kein Mensch das so gut macht. Gell? Also.
Im Vergleich dann zu Frankreich?
Bœuf bourguignon.
Ja.
Das machen die Franzosen am besten. Ist natürlich auch so, all diese Gerichte, das ist ja immer so, all diese Gerichte, die schon in Filmen mal dabei waren oder so. Die haben es in sich, ja.
Oder Hering gegenüber Was haben Sie da?
Austern. Ja,
Austern, das ist ein starker Vergleich.
Ein gutes Immunsystem braucht man beides. Mhm. Ja, ich liebe Matches. Und also wenn man sagt, ich hätte gerne ein paar Austern, sagen, wir haben keine Austern, wir haben sehr gute Matches, also dann bin ich in einer Sekunde umgepolt. Ja.
Kann man Sie überzeugen und gewinnen dafür?
Ja.
Was viele mit uns ja auch verbinden und was bei Ihnen in der Küche ja auch eine große Rolle spielt, auch in Luxemburg, ist die Kartoffel.
Ja, absolut. Gell? Also wenn ich überlege, die Kartoffel, ich habe ja damals auch meinen Preis gewonnen, weil ich habe ja Kartoffeln mit reingenommen. Und in der Zeit hat kaum ein Koch Kartoffeln in seine Gerichte, also in der gehobenen Küche.
War nicht fein genug? Oder?
Außer Joël, ja, aber Joël Robuchon in Paris war Number One sowieso und der wurde berühmt mit seinem Kartoffelpüree, wo die Leute zwar immer sagen, da sind ja auch tatsächlich Kartoffeln drin, ist nicht nur Butter. Ja. Aber da war schon genügend Butter drin und die hat der mit der Rat gemacht, also diese, wie nennt ihr die Rat aus Noirmoutier, die ist so ganz seidig, wenn man
die Butter ist das?
Oder? Die Kartoffel.
Die Kartoffel, ja. Entschuldigung.
Ja. Bamberger Hörnchen habt ihr oder, ja.
Sehen Sie, ich bin kein großer Kartoffelkenner, aber ich habe sie kürzlich wieder ein bisschen entdeckt, weil meine Frau isst gerne Kartoffeln und ich mochte Kartoffeln auch nicht so gerne, aber habe sie jetzt irgendwie durch meine Frau wieder entdeckt. Ja, und,
wie toll, das finde ich doch schön.
Wie Sie sagen, ja.
Man muss wissen, was man mit welcher Kartoffel man was
genau
macht.
Kartoffelpüree ist auch so ein Seelenessen. Oder
ja,
was,
aber es darf nicht so zu sandig sein. Gell?
Oder
ich habe gerne, wenn es seidig ist. Nicht dieses, es gibt so Kartoffeln, die sind sehr, sehr gut für Fritten, sind aber nicht unbedingt gut für andere Sachen.
Das sind Sie, ja, der Profi. Oder Gratin, wie sieht
ja,
das ja auch?
Ja, Gratin ist natürlich, außer, das ist sehr französisch, den mache ich sehr französisch. Ja. Aber die Fritten, ich glaube, im Buch habe ich geschrieben, die Fritten sind so gesund und ungesund wie das Öl, gesund oder ungesund ist, worin man sie frittiert.
Frittiert, voilà. Ja. Sie haben uns schon erzählt, Sie haben früh dann eben auch selbst angefangen zu kochen und in der Küche ein bisschen rumzuwirbeln. Angeblich haben Sie auch mit 14 schon ein richtiges Bankett für das Olympische Komitee gekocht. Was gab es da?
Es gab Coq au Vin.
Typisch
also
französisch.
Mit Weißwein. Ja, aber wir haben es immer mit Weißwein gemacht. Gell? Nicht der typisch französische Coq au Vin ist mit Rotwein, aber wir haben mit Riesling gemacht, eigentlich Elbling, weil Elbling ist der einzige Wein, der seine Säure hält beim Garen. Mhm. All die anderen, die werden dann weich. Ja. So, und dann Coq au Riesling und Zwetschgenkuchen. Ja, und ich hatte das richtig gut gemacht. Aber ja, die waren ganz begeistert und ja, es gibt Leute, die noch heute das auch sagen, wie schön das damals war. Meine Mutter war krank.
Ah, deswegen mussten sie einspringen.
Ja, die hatte Schüttelfrost. Ich sagte, die hätte im höchsten Fall die Sahne schlagen können.
Und Sie haben keine weichen Knie gekriegt und waren damals schon so selbstbewusst zu sagen, ach, das schaffe ich.
Ja. Also ich habe niemals das mit den weichen Knien, kriegt man eigentlich nur, wenn man über die Sache nachdenkt. Gell? Aber wenn man bis da steht, also in der Küche oder im Atelier, was man zu machen hat, und man sieht die Materie, mit der man arbeiten muss, dann kommt diese Kraft. Und das habe ich so gern gehabt. Ich habe mit relativ jung eine Hochzeit gekocht, für 45 Leute. Da gab es Steinbutt, Bœuf Wellington, eine Consommé vorher noch und so. Und das habe ich alles geschafft. Ich war sehr froh. Und es gab nachher noch Omelette Norvégienne. Also ich mit meiner Mutter, also der Louis hat es jetzt genau gemacht, wie ich auch. Wir beobachten sehr gut. Und danach können wir das
abgeguckt
machen.
Also von der Mutter haben Sie das Kochen gelernt?
Ja, die Mutter hat es vom Vater. Und von ihm habe ich die Kunst. Also alles, was Kunst ist oder Kreativität und von der Mutter die Ausdauer.
Und hat
die Ausdauer
die
ist Ausdauer, wichtig. Ja. Wenn du die nicht hast, dann hörst du gerne in der Hälfte auf. Aber das funktioniert nicht im Restaurant.
War das eine besondere Beziehung zwischen Ihrer Mutter und Ihnen auch durch das Kochen, über das Kochen?
Ja, es war so ein bisschen auch Konkurrenzkampf, gell? Ja. Das war schon so. Aber das brauchte auch, das hat auch diese Energie gebracht, die es brauchte, um es richtig gut zu machen. Jedenfalls, ich habe oft meinen Vater schützen müssen. Dann hat der sich mal geirrt, der hat ja so gerne Karten gespielt, und hat ja mal Schinken, wir hatten so außergewöhnlich gut Schinken auch immer, und dann hat er das zu billig verkauft. Und meine Mutter war so wütend. Und dann habe ich gesagt, was können wir denn da machen? Das heißt, ich habe eine Idee. Ich mache die Kartoffeln so gut, dass es den Leuten gar nicht auffällt, dass der Schinken viel dünner geschnitten ist als sonst. Wir haben Berge von Kartoffeln serviert. So froh waren die Leute damit. Ich hatte sie vorgegart, nicht zu fest. Dann wurden sie in der Pfanne gebraten, dann kamen Oliven, also Lorbeerblätter dazu und dann im Ofen, weil dann musste ja für diese Menge auch richtig warm gehalten werden. Und wir hatten da zu der Zeit so einen Ofen, das muss man sich mal vorstellen. Der war früher mit Kohle oder mit Holz und mit Kohle und der wurde umgebaut mit einem Heizungsöl.
Mit Öl?
Ja, mit der Flamme von der Heizung, vom Heizungsofen. Oh. Das war
muss man eine Höllenmaschine.
Es war sensationell. Der Ofen war also.
Sie haben ja auch mal gesagt, wenn man in so einem Geschäft aufwächst wie in Ihrem Elternhaus, ist man nicht naiv. Aber offenbar war man nicht nur nicht naiv, sondern konnte auch improvisieren.
Ja, auf jeden Fall. Ja, wenn die Gäste bis da sind, kannst du nicht sagen, wir haben das nicht. Denn Frisange gibt es ja sonst nicht viel.
Ein kleiner Ort.
Ne? Ja, Frisange. Ja, ja. Und wenn einer zur Konkurrenz geht, das ist ja auch eine extreme Niederlage. Ja, also da haben Sie recht. Deswegen auch heute, ich komme selten in die Bredouille, dass ich denke, ich kann schnell dann ein bisschen abändern und dann geht das trotzdem. Meistens wird es sogar noch besser, als wenn alles klappt. Ist ja auch schön, ne?
Wir haben viel über Ihre Mutter gesprochen. Gibt es ein Gericht, was Sie mit ihr verbinden, wo Sie immer an sie denken?
Ja, also ich habe ja diesen Qualitätsanspruch. Wenn die Qualität nicht stimmt, dann fange ich gar nicht an mit Kochen. Ne? Mhm. Und meine Mutter, die hat den Schinken, sonntags kamen die Leute, haben Schinkenbrote gegessen. Sie war ja die Tochter eines Bäckers, aber auf einer anderen Seite, also in Mersch, das ist weit weg von Frisange. Aber in Frisange hatten wir zufällig einen Bäcker, der so gutes Brot gemacht hat, dass sogar die Städter nach Frisange kamen.
Für das Schinkenbrot ihrer Mutter?
Nein, um Brot zu kaufen bei diesem Bäcker. Und auch natürlich auch die anderen, die das Schinkenbrot extra haben wollten. Gell? Und wenn der Schinken richtig, damals gab es noch die Probleme, dass die Schinken, wie sagt man das, dass sie einen Schmeckser hatten. Ne? Mhm. Oh, mein lieber Mann, das war eine Katastrophe. Dann hatte meine Mutter so eine schöne weiße Schürze an. Und sie hatte ein ganz langes, dünnes, scharfes Messer. Und dann kam dieser Schinken in diesen, wo er so ein bisschen festgeklemmt war, in so einen Ständer rein. Und dann hat sie daran, oh mein Gott, also als würde sie eine Messe zelebrieren.
Hat sie die Scheiben abgeschnitten.
Oh, und hauchdünn, du konntest immer das Messer unter dem Schinken sehen, so dünn. Aber wenn der Schinken nicht gut war, dann hat sich ja dieser ganze Arbeit gar nicht gelohnt, gell? Und das habe ich von ihr. Also wenn der Schinken gut war, konnten wir machen, was wir wollten, da konnte die Mutter nichts betrüben. Aber war der Schinken schlecht, dann war es besser, wir blieben alle aus der Küche raus. Also.
Aber offenbar war der Schinken und das Brot oft so gut, dass das Rezept oder ja die Schinkenbrote ihrer Mutter es auch in ihr Kochbuch geschafft haben. Sie wollten schon als Kind berühmt werden, schreiben immer. Sie. Am liebsten als Schauspielerin, haben aber dann, wie Sie gesagt haben, erstmal Jura studiert. Warum?
Ja, ich wollte nicht oder so einfach das Geschäft übernehmen. Das hätte dann geheißen, wer nichts wird, wird, wird. Also das wäre für mich schrecklich gewesen. Es war ja eine Entscheidung, es war ja nicht eine Lösung. Das ist ja dieses Schreckliche im Handwerk, dass oft, wenn die Kinder sagen, ja, was machen wir nur mit dem? Der ist nicht gut in Mathe und in Französisch auch nicht. Ja, da geht ja zum Anstreicher oder in die Küche, im schlimmsten Fall in die Küche. Das geht nicht, gell? Also ich glaube, das hat dem europäischen Handwerk allgemein sehr viel geschadet, dass man hat nicht nach den Talenten geguckt. Man hat geguckt, wer nicht Professor und nicht Anwalt werden konnte oder Notar.
Das Handwerk nicht wertgeschätzt, ja.
Ja, wirklich. Mhm. Die Ärzte waren auch noch sehr, sehr beliebt. Also Ärzte waren immer ganz gefragte, Schwiegersöhne.
Schwiegersöhne. Ja. Aber Sie haben gedacht dann erstmal, also nicht Wirtin, Jura.
Ich habe dann Jura studiert, weil ich wollte etwas studieren, was ich zu jedem Augenblick wieder leichten Herzens aufgeben könnte. Und dann, als es hieß, der Vater ist krank, einer muss das jetzt das Geschäft übernehmen, dann ging ich von einem Tag auf den anderen nicht mehr zur Uni. In Frankreich. Ich war in Metz. Und ich habe da viel öfters gekocht als studiert.
Studiert?
Ja, viel öfters.
Sie haben es gesagt, Ihr Vater ist dann gestorben, da waren Sie 26. Sie haben dann von einem Tag auf den anderen das Geschäft und auch das Restaurant übernommen. Vor welcher Herausforderung hat Sie das auch gestellt als junge Frau damals?
Ja, also wir waren ja darin aufgewachsen. Mir war nichts fremd an der Sache.
War klar, Sie machen das.
Ja. Ich habe auch gedacht, das ist auch, ich habe heute das noch an mir, dieses, was die Amerikaner oder die Engländer sagen würden, from scratch. Das liebe ich. Du fängst klein an und lässt es bis ins Unendliche wachsen. Das liebe ich. Ja. Und du fühlst dich immer sicherer, gell? du krabbelst so nach vorne und du wirst immer sicherer. Das hat natürlich etwas. Und ich hatte als kleines Mädchen einmal meinem Vater gesagt, 5 Jahre bräuchte ich, um hier einen Stern ins Restaurant, ins Haus zu machen. Es war noch nicht ins Restaurant, ins Haus. Ohne genau zu wissen, was es sei. Aber er konnte mich so inspirieren für alles. Und es hat genau 5 Jahre gedauert.
87.
Er ist ja toll, gell? Also
Wahnsinn.
Das 82 war so öffentlich, da war mein Name an der... am Giebel. Und dann 87 kam der erste Stern schon.
Was denken Sie, was hätte Ihr Vater gesagt?
Ja, als er hätte gesagt, ein richtiges Ludow. Das hat er immer gesagt. Das war ein großes Kompliment, wenn er das sagte.
Ja,
du richtiges Ludow. Ei, dann wusste ich, jetzt habe ich, das sind Volltreffer. Ja.
Sie waren 8, als Sie ihm das gesagt haben, ne?
Ja,
Papa,
ja,
gib so mir 8, 9 Jahre.
Ja. Ich bräuchte 5. Und das war sein Haus, gell? Also er ist da als Kind aufgewachsen. Und das war so mir so wichtig, dass er dort glücklich sein könnte, dass sein Haus so schön ist. Am Anfang war das große Ziel auch. Das schön zu machen, dass das Haus erhalten blieb. Es war ja auch so eine Geschichte. Er hatte so immer ganz viele Freunde. Er war ein toller Mann, so Trompete gespielt, konnte gut erzählen. Also hat ganz viele Sprachen gesprochen und er hatte Freunde in der Stadt. Und wenn es aber um Hochzeiten ging, wo echt mal ein schönes Budget war, dann sind sie zum anderen gegangen, zu irgendeinem Langweiler. Und das hat meine Mutter geärgert. Und dann habe ich, das war die Idee, das muss ich ändern, diese Hochzeiten müssen hier gefeiert werden. Und das hatte ich geschafft, in relativ kurzer Zeit.
Man merkt, wie wichtig Ihr Vater ja für Sie war. Es blieb ja aber nicht viel Zeit zum Trauern, als er gestorben ist. Sie sind dann gleich rein und haben ihm kein Beerdigungsessen angeblich gekocht, sondern ein Hochzeitsessen.
Ja, es war so schön. Also ich habe gesagt, komm jetzt mit Schinken und Bratkartoffeln. Jetzt machen wir mal ein richtiges Essen, ja. Es war toll. Ich bin auch in der Hälfte der Messe nach Hause gegangen wieder, damit das alles klappt.
Es hätte ihm gefallen wahrscheinlich.
Ich weiß noch heute, es waren
54 Gäste.
Und seine Schwester hat gesagt, Lea, das war ja ein wahrhaftiges Hochzeitsessen. Das war der Plan. Ja.
Auch ein Weg, ja eben mit dem Verlust und der Trauer umzugehen.
Ja, aber ich hatte gelernt, also das war ja auch das Schöne im Geschäft, diese Emotionen, die bleiben ein bisschen auf der Strecke da, gell? Also die machen dich nicht fertig, weil die nächsten Kunden kommen, das Geschäft geht voran und du musst fokussiert bleiben. Ja, das muss funktionieren. Also ich kann mich auch, es war alles gut, aber er hat ja Trompete gespielt. Und an seinem Grab, als dann jemand dieses Sonnerie, oder wie heißt diesen Trauermarsch, da muss ich so weinen. Dann habe ich ja, oh mein Gott, das hat er ja viel für andere gespielt, gell? Ja. Jetzt bin ich aber froh, wenn ich wieder beim Herd bin, weil dann kriege ich mich wieder gefasst.
Sie haben schon gesagt, Sie haben dann viel verändert, weil Sie wollten, dass diese großen Feiern, die andere dann bei dem anderen gefeiert haben, die großen Hochzeitsfeiern bei Ihnen stattfinden. Wie kam das in Frisange an, dass Sie das Restaurant, das Café so verändert haben und auch die Kegelbahn zugemacht haben? Waren die da offen?
Oh mein Gott,
offen?
Also ja, da wurde ich, also da war ich nicht die beliebteste im Dorf. Ja, aber ich habe ganz frech, wie ich war, hatte ich gesagt, ihr macht das jetzt mit unserer Kegelbahn wie mit euren Frauen. Erst wenn sie nicht mehr da sind, wisst ihr, wie sehr ihr sie geliebt habt. Ihr müsst das vorher sagen, dann bleiben die.
Da war das Wasser abgegraben bei all den Kritikern. Wie fand es Ihre Mutter, dass sie sich den Stein erkocht hat?
Die Mutter hatte immer ihre Bedenken, ob das so klappen würde. Aber sie hat gesagt, ich bin hier aus dem Gröbsten raus. Und die Mutter war damals 52, als ich das Geschäft übernommen habe.
Auch noch jung.
Sie war müde. Ja, sie war aber müde. Es hing zu sehr an ihr. Sie war sehr müde. Ich kann mich noch erinnern. Ich habe gesagt, jetzt koche ich. Am Tag danach wusste sie nicht mal, hat sie gesagt, ich weiß nicht mal mehr, wie der Herd angemacht. Ja, aber das war auch gut so. So kam ich direkt da ins kalte Wasser, wenn man will. Und da, ja.
Und sie sich wahrscheinlich in die Quere, ne? Oder wäre das kein Problem gewesen? Sie mit ihrer Mutter, dass sie...
Nee. Also ich das dann gesagt, ich übernehme es, dann war das für sie auch eine Erlösung ein bisschen, gell? Ja. Ich habe es aber so sehr geliebt. Mein Vater war ja schon die dritte Generation, also ich die vierte, jetzt ist Louis die fünfte. Hat schon was, gell? Wenn ein Haus so lange in der Familie ist, dann
über 100 Jahre.
Ja, 1890 wurde das gegründet, ja. Dann hieß es Café de la Gare, da gab es einen Bahnhof in Frisange. Ja.
Ach Quatsch.
Der Jangli.
2 Jahre nach dem Stern haben Sie als bisher erste und einzige Frau den renommierten Kochwettbewerb Bocuse d'Or gewonnen, quasi sowas wie die Weltmeisterschaft der Köche. Und ja, Sie sind da eigentlich hingefahren, weil die männlichen Köche in Luxemburg offenbar nicht genug Mut hatten, damals anzutreten. Ja. Das war gar nicht geplant, dass Sie hinfahren.
Ja, ja, ich war eher überrascht, als man mich fragte, ob ich da Luxemburg vertreten würde an diesem Wettbewerb. Und es waren alles Männerköche, aber die schon einen Stern hatten, die wollten das nicht noch einmal so wie bei Wer wird Millionär, da wollen die nicht noch einmal aufs Spiel setzen. Ja. Ja. Und ich habe anders, ich habe immer anders überlegt, das war sehr wichtig, weil du hast nichts zu verlieren, wenn du etwas machst. Wenn du gut bist, hast du niemals etwas. Du musst nicht den ersten Preis gewinnen, aber dann hast du immer noch nicht verloren. Ich hätte auch gewusst, wie ich das gemacht hätte andersrum. Ich wollte eine Spezialität haben. Und deswegen habe ich dann, am Anfang habe ich auch gesagt, nein, ich mache das jetzt nicht, weil die hatten mich da in einer Situation gefragt, wo ich ja ein bisschen aufgebracht war. Und dann danach habe ich gedacht, was, das ist doch im Januar, alle hopp, da gehen wir hin, da ist eh nichts im Geschäft. Und dann sehe ich all die Freunde, ich hatte Freddy Gerardet, Paul Bocuse, Joël Robuchon, Pierre Troigros, das sind all diese großen Köche, die ich
die sie geprägt haben und auch bei denen.
Ja. Ja, alle waren da. Und dann kann ich die wenigstens sehen, da kriege ich ein bisschen von deren Energie ab. Gell? Das war der Plan. Und dann habe ich gesagt, und gleichzeitig kann ich mir eine Spezialität machen. Denn die Leute werden mich ja danach fragen, was hast du denen denn so gekocht? Ja, das und das. Oh, dann machen wir uns das auch mal. Dann hätte ich dann eine Spezialität gehabt.
Das Verrückte ist, damals waren ja, glaube ich, gerade erst 5 Jahre Frauen an den Kochschulen in Frankreich zugelassen.
Ja, das hat man mir damals da gesagt.
Dass sie,
ja. Und das war ja erstaunlich. Deswegen war ja auch die Welt fast geschockt, als ich dann Preis gewonnen habe. Und ich musste was Luxemburgisches da rein tun, um Gottes Willen. Also es war Lamm und Languste war das Thema. Mhm. Und ich musste was Luxemburgisches dazu tun. Wir haben ja sonst nichts wie Saubohnen und Kartoffeln. Ja, wenn du die richtig gut machst, ist eine Delikatesse. Mach das. Ja, und das war die Idee.
Und was haben die LKW damit zu tun, die früher bei Ihnen immer getankt haben mit diesem Lammrücken und der Kartoffelkruste?
Ja, also wenn man einen Lammrücken oder ein Filet oder was immer man macht, in einer Kruste macht, ist sie immer oben schön, wie beim Tunnel, oben schön kross und schlabberig. Gell? Also wenn ich das fertig bringe, dass es unten nicht schlabberig ist, kriege ich den Preis. Weil das haben bis die da sind alle darüber gestolpert. Und dann habe ich überlegt, als ich klein war, als wir zuerst dann endlich diesen Diesel da hatten, die Busse genommen haben, aber auch die LKWs, und habe ich die Räder immer nachgezählt. Das hat ja ewig lang gedauert, bis die voll waren. Gell? Dann habe ich die Räder gezählt und habe ich meinem Vater gesagt, wieso haben die so viele Räder? Dann sagt er, um das Gewicht zu verteilen. Und dann habe ich meinen Lammrücken anstatt auf einer Platte, weil da übt das Fleisch ja auf sich selbst so einen Druck aus, auf ein Tortenrost gemacht. Und schon war alles rundherum kross und niemand konnte sagen, wie es in den Ofen gesetzt worden war.
Also haben Sie sich quasi erinnert an
die
Frage an den Papa?
Ja, ich habe mich nur erinnert. Der Eckhard Schitzigmann, der hat die Idee toll gefunden, hat gesagt, Mensch, dass wir nie daran gedacht haben. Ja, aber es war, ja, war ich sehr, sehr, sehr froh. Also deswegen sage ich auch, im Leben ist das Wichtigste, ist Erfahrung in allen Bereichen und für die Sinne. Weil man kann immer ähnliche Situationen abrufen. Mhm. Und darüber habe ich mich extrem gefreut, dass das tatsächlich so funktioniert hat, wie ich mir das so ausgedacht hatte.
Eine Riesensensation damals als erste Frau.
Ein Schock.
Und für Sie eine große Freude. Sie haben ja auch erzählt, das hat Ihr Leben ja stark verändert.
Enorm, enorm. Da kann man sich keine Idee machen. Da kommst du von einem Tag auf den anderen auf die größte Bühne. Mhm. Und alle Köche, alle haben mich gekannt damals, alle. Und es waren ja 24 Länder da. Und damals, Paul Bocuse wusste immer, das sehr groß aufzuziehen. Da waren über 300 Journalisten, 350 Journalisten. Dann hat er gesagt, Kindchen, das sind jetzt alles deine, mach damit, was du willst. Ja, das war so lustig, weil ich hatte ja, aber durchs Café wusste ich immer, wie was tickt, ja.
Und auf einmal hatte sich der Wunsch erfüllt, sie war berühmt.
Ja, ja. Und da war ich so froh, also, dass das so gegangen ist. Und da habe ich immer gedacht, ja auch, man muss die Wünsche ins Universum schicken, dann kommen sie, ja. Man muss sagen, was man sich wünscht. Dann wird das eher erfüllt. Auch, dass ich hier beim SR damals die Sendungen gemacht habe. Man hat mich gefragt, was willst du jetzt gerne machen, nachdem ich schon 4 Jahre lang die Kolumne bei der Brigitte hatte. Und gesagt, jetzt möchte ich gerne Fernsehen machen. Und 3 Wochen später war ich hier im Saarland am Fernsehen. Ist also, das nicht schön? Deswegen liebe ich es hier.
Das ist schön.
Ja.
Vor einigen Jahren wurde Ihnen aber diese Trophäe, die Sie so lang begleitet hat, gestohlen. Ja. Ist sie nochmal aufgetaucht? Wahrscheinlich
ein Riesenschock. Nein, kein Räuber bringt er ja zurück. Hören Sie mal gut zu. Ich weiß nicht, was Sie damit gemacht haben. Ich kann nichts damit anfangen. Nein, nein, nein. Also weg ist weg, aber ich habe ja den Preis behalten. Das ist die Trophäe. Ich war sehr traurig dafür. Es war ein echter César. Ich habe gerne so ein bisschen schöne Kunst. Ja, das war traurig ein bisschen, aber keiner kann mir mein Können und meine Erfahrung, und das kann man mir nicht stehlen.
Sie haben über 30 Jahre dann Ihren Stern gehalten, immer wieder verteidigt. Wie schwierig war das, auch als alleinerziehende Mutter, die Sie ja auch viele Jahre waren, das zu schaffen?
Ja, ich habe immer, es ist einfach, einen Stern halten. Wissen Sie, wie man das macht? Man tut, als hätte man zwei. Du behältst wenigstens den einen. Ja, ich habe immer nie aufgegeben. Das ist sehr wichtig. Übrigens, ich hatte mal, bevor ich diesen Bocuse-Preis gemacht hatte, war ich bei Joël Robuchon in Paris. Und wenn ich da mal so ein bisschen so abkürzen wollte, habe ich immer gedacht, habe ich mir eingebildet, Joël Robuchon steht hinter mir und sagt, Lea, was ist das da? Dann habe ich schnell wieder ganz perfekt gemacht. Ja. Und ja, so muss es auch sein. Übrigens, dieses Avec Amour kommt von meiner Großmutter. Ich habe nie gern gearbeitet. Das ist witzig, dass ich so viel gemacht habe im Leben, wobei ich fand, dass ich aber nicht gerne arbeite. Aber die Oma hat immer gesagt, mach's gern, dann fällt's dir leichter. Und daher kam dieses Avec Amour.
Was auf Ihrer Kochjacke
immer stand. Ja, ich habe überall hingeschrieben, allein um mich selbst immer daran zu erinnern.
Wie schwer war es aber auch als Frau, sich ja in dieser Männerdomäne durchzusetzen, was die Spitzenküche viele Jahre war und teilweise bis heute noch ist?
Ja, ist auch so und die Welt ist so. Aber ich habe damals, wissen Sie, ich war erstaunt, da kam ich ja an, jeden Tag waren Journalisten da, alles wurde da gemacht, also gefilmt, Interviews, neben der ganzen Arbeit. Aber ich habe immer gedacht, mach eine gute Figur, dann wirst du vielleicht wirklich berühmt. Das war immer die Idee. Also ich habe gesagt, komm, wir machen das, dann werden wir vielleicht endlich berühmt. Das war immer der Spruch. So, und dann habe ich zu oft diese Frage beantwortet, wie ist das so als Frau in einer Männerwelt? So, aber ich war von meinem Vater erzogen worden, der hat gesagt, wenn es richtig gut ist, fragt kein Mensch danach, wer gekocht hat, ob das ein Mann oder eine Frau war. Und auch wenn es richtig gut ist, ist der Preis das Erste, was die Leute vergessen. Der Traum von ihrem Geschmack, von allem, das bleibt. Der Rest vergisst man. Und so habe ich mir nie Gedanken gemacht. Dann habe ich immer geantwortet, also ja, daran habe ich nie gedacht. Und jetzt ist es eh zu spät, um damit anzufangen. Weil ich hatte ja.
Ja, also hat die Frage auch genervt ein Stück weit?
Ja, ich hätte gerne gehabt, man hätte mir mal ein paar witzigere Fragen gestellt. Was war immer die Leitung? Hunderte Male. Wie ist das als Frau in der Männerwelt? Ich war in Singapur. Genau die gleiche Frage. In der ganzen Welt hat man mir die gleiche Frage gestellt. Irgendwann habe ich mir lustigere Antworten ausgedacht. Aber
was glauben Sie, warum Sie immer wieder diese Frage gestellt bekommen? Weil man sich nicht vorstellen kann?
Es war so außergewöhnlich, aber für mich war nichts außergewöhnlich daran. Für mich war das normal. Es war unser Haus und ich wollte das so machen. Fertig.
Ja, und dieses Haus, Sie haben es gesagt, führt jetzt Ihr Sohn. Seit 2017 hat Louis das Restaurant übernommen, in der 5. Generation jetzt. Er war der jüngste Sternekoch, ist der jüngste Sternekoch Luxemburgs.
Ja, ich würde meinen.
Wurde zum Jungkoch des Jahres 2020 und jetzt zum Chefkoch des Jahres 2024 gekürt. Wie ist das für Sie, ihn jetzt auch so erfolgreich zu sehen, und was bedeutet das Ihnen?
Ja, ich bin vor allem sehr froh. Es gibt ja verschiedene Arten und Weisen. So, ich bin sehr froh und stolz und ich bin vor allem froh, dass der Louis diese Talente hat und sie gebrauchen kann. Es gibt viele Leute, die haben Talent, aber sie wissen es nicht wirklich zu nutzen. Aber er nutzt es richtig und er weiß, damit umzugehen. Und ich kann mich erinnern, ich habe ihm einmal gesagt, Louis, ich wünsche dir, wenn du groß bist, dass du einen Beruf willst, den du so sehr lieben wirst, wie ich meine. Und jetzt ist das der Fall. Der ist genauso leidenschaftlich gepackt da, wie ich das war. Und das ist mir sehr wichtig. Also wenn die Kinder nicht so richtig sind, dann kriegen die Eltern lebenslänglich. Ja? Dann dürfen sie nicht ganz aufhören. Müssen sie immer hinten dran stehen, um zu gucken, wenn was schief geht, um das dann wieder hin. Aber das mache ich nicht. Ich kann das ihnen ganz allein gewähren lassen.
Der Louis ist wie Sie Autodidakt, hat eigentlich Betriebswirtschaftslehre studiert in der Schweiz, aber kam dann eben irgendwann auch in den Betrieb.
Ja.
Ist zwischen den Töpfen wie Sie groß geworden, zwischen
den guten Zutaten. Ja, da kriegt man das ja mit, gell? Das ist ja sein Leben, das ist seine Kindheit, das ist diese Geschmacke, alles. Und ich kann mich erinnern, wir waren mal in New York, da war Louis 8 oder 9 Jahre alt, dann gibt mir mal so einen Puffer mit dem Ellbogen und sagt, alles, was du kannst, ist in gute Restaurants essen gehen. Da sage ich, Louis, du musst aber zugeben, das können wir aber. Ja, und das und jetzt macht er das Gleiche, gell? Also er hat so viel in Restaurants gegessen, dass das seine Welt auch geworden ist.
Angeblich hat er auch schon sehr früh für Sie gekocht.
Ja.
Was gab es da?
Einmal gab es an Weihnachten, er hat so gerne Risotto. Ich bin schwarzer Trüffel, er ist weißer Trüffel. Gell? Also wurde nachher so weißen Trüffel dann drauf und alles. Und es gab dann noch Wild mit einer fantastischen Soße und selbst was servierst du dann Rotwein dazu. Und dann sagt er, ich gehe mal in den Keller gucken. Da hat er ein Chateau Neuf du Pape genommen. Oh mein Gott, jahrelang danach haben wir, und der Wein war so gut, das war Louis, der hat ein fantastisches Essen gemacht. War immerhin für 20 Leute, ja.
Und wie alt war er da?
14.
Wahnsinn.
14, 15. Ja, aber das ist normal. Ja, bei uns ist das normal. Gell?
Und danach haben Sie aufgepasst, welchen Wein er nimmt für die...
Ja, eigentlich nicht. Und ich habe gedacht, am Anfang denkt man, ja, so, ja. Aber nachher sind alle froh für die Komplimente. Und deswegen auch, wenn Sie Wein trinken, nehmen Sie einen richtig guten. Die Differenz im Preis geht sonst in die Apotheke.
Ja. Der Louis hat Ihnen angeblich als Dreijähriger auch verboten, dass Sie das Restaurant, das Haus verkaufen.
Also das war lustig. Dann habe ich gesagt, oh Mai, all diese Probleme und alles. Und das, also muss ich irgendwann einmal gesagt haben, wenn das so weitergeht, dann verkaufen wir. Und dann kam einmal, und das habe ich auch schrecklich gefunden, dass diese Handelsreisende sich immer als Gerichtsvollzieher verkleideten. Ha? Und so.
Die bei Ihnen so. Vorbeikamen.
Was wollen die denn von mir haben? Die sehen aus, als wollen sie, kämen sie hier, ich weiß nicht, weswegen. Und jetzt, dann wollen die dir aber Wein verkaufen. Soll ich doch eine Flasche auf den Kopf stellen oder was auch immer, damit sie keine Angst machen. So, und dann kommt einer so mit schwerem Mantel und so eine Tasche, wo er seine Prospektchen drin hatte. Und da sagt er, sieht der Louis, so viel, wir hatten sein Fenster wie da für die Küche. Und da sagt der Louis, und wenn du jetzt verkaufen willst, ich verkauf nicht.
Also
es ist auch mein Haus und ich verkaufe nicht. Und das habe ich so lustig gefunden und so schön. Das war richtig schön, ja.
Also er hing offenbar schon immer auch
ja, an dem das
Haus.
Haben wir. Diese Emotionen vererben sich ja auch, glaube ich, gell? Wenn man so an etwas hängt und die, wie mein Vater hing dran, dann ich, dann der Louis und so. Ist schon schön.
Sie haben, als Sie das letzte Mal da waren, die schöne Geschichte erzählt, dass Sie mal für Lady Di gekocht haben, als Sie zu Besuch in Luxemburg waren. Und als Sie dann da eben am Essen zubereiten waren, haben Sie gedacht, Mensch, ich habe Louis...
Zwischen der Vorspeise und dem Hauptgericht.
Haben Sie gedacht, ich habe Louis doch in die Badewanne
aber
gesetzt.
Ich habe keine Erinnerung, wann ich ihn da rausgenommen habe. Und dann... Und dann, und der war ganz klein, in der großen Badewanne. Und dann habe ich meine Mutter schnell angerufen, da sage ich, ja, was macht ihr so, wo ist der Louis? Ja, der sitzt hier, schaut mit mir Fernsehen. Oh, um Gottes Willen, ich habe ein Kreuz gemacht, Gott sei Dank. Und dann konnte ich da perfekt mein Ding, meine Sache machen.
Aber Sie sagen auch, er hat Ihnen nie einen Vorwurf gemacht. Eigentlich hat er Sie motiviert und Sie wussten, warum Sie sich auch diese ganze Arbeit und den Stress aufladen durch ihn.
Ja, das konnte er ja erkennen. Also es ging mir auch darum, wie viel man machen muss, damit man hinten ganz ankommt, so wie ich das Gott sei Dank mache, und dass er was davon hat. Das steht noch immer und ist ja auch für ihn. Ich habe ja meine Jahre da gemacht, jetzt macht er seine Jahre da. Man weiß nicht, wer der Leon, der kocht ja auch schon.
Ihr Enkel, der zweieinhalb jetzt ist, oder?
Zwei geworden, ja, der ist auch im April geworden. Und das finde ich schon schön, so an Familienbetrieben im Notfall oder nach freier Entscheidung. Darfst du das Geschäft übernehmen.
Man merkt es Ihnen heute auch an. Das Restaurant war Ihr Leben, ein Stück weit Ihr Baby und ist auch Ihr Lebenswerk. Wie schwer war es, loszulassen, auch wissend, dass mit Louis ein guter Nachfolger da ist?
Ja, am Anfang weißt du gar nicht, wie gut der Nachfolger, wenn er so ein, zwei Mal so richtig schön kocht, das will ja noch nicht so viel heißen, da geht ja noch mehr. Aber ja, bin ich schon... sehr froh. Also man hat schon seine Bedenken. Also was ganz Lustiges an mir, wenn ich richtig... angestrengt bin, also und so ein bisschen verkrampft, ein bisschen ja, auch Angst, dann wackelt meine Nasenspitze. Ja, die hat so ein bisschen gewackelt. Und das erste Mal, als er allein kochen wollte, war an so einem Valentinstag. Ich weiß nicht, warum er sie, aber dann sind die Leute auch alle ganz verliebt, das ist vielleicht weniger gefährlich. Aber dann haben die Leute, das sind aber so klassische Gäste immer dabei, gell, die jedes Jahr kommen, dann haben die gesagt, es ist immer gut, aber heute war es besonders gut. Und da war ich so froh. Richtig glücklich war ich da, weil es ist, wenn einer was macht, ich bin so froh, wenn das ein Erfolg wird. Ja. Auch wenn es nicht meiner ist, aber Erfolg ist Erfolg, den weiß ich auch zu genießen. wenn Erfolg im Hause ist und es ist nicht von mir, weiß ich das auch sehr zu genießen.
Also können Sie gönnen. Aber es brauchte Zeit, loszulassen.
Ja, das geht so rauf und runter, gell? Aber alles in allem bin ich sehr froh, dass der Louis der Sache gewachsen ist. Das ist sehr wichtig, gell? Also man hat ihn ja auch immer im Fernsehen gefragt, er sagt, Louis, hast denn keine Angst, so in die Fußstapfen deiner Mutter da zu treten? Da hat er gesagt, so Angst, ah nein, ja so, wie meinen Sie das? Ja, mit dem Stern, so sagt er, ich weiß gar nicht, wie es ist ohne Stern. Der war immer da, gell? Er ist da reingewachsen.
Sie haben vor einigen Jahren erzählt, Ihr Sohn Louis, der das Geschäft und das Restaurant übernommen hat, hat Ihnen ein Stück weit ja Ihre Freiheit wieder zurückgegeben. Sie wollten sich ein bisschen mehr Zeit für Wege nehmen, die Sie sonst nicht so gegangen sind. Ein bisschen mehr Zeit, um an den Rosen zu riechen. Hat das geklappt?
Ja. Also ich muss noch die richtige Sorte finden. Nein, also es ist so, am Anfang ist man ja froh. Und das ist wie bei meiner Mutter war das auch so. Ja, diese Erleichterung, jetzt kommt die Ablösung, das habe ich sehr genossen. Das Ding ist nur, während diese Arbeit, die wir da machen, ist so intensiv, dass du dir eigentlich gar nicht richtig ausdenken kannst, was machen wir danach. Oder man hat auch nicht so wie Leute, die normal arbeiten, die haben dann so ein Hobby und dann wird plötzlich der Hobby zur Hauptsache. Da haben wir auch nicht, denn mein Hobby, ja, es ist schön essen gehen, aber kannst ja auch nicht. Das machen wir ja sowieso. Aber ich bin Gott sei Dank froh, dass durch die ganze Erfahrung an Kreativität und allem, ich mich immer wieder neu erfinden kann. Das ist mir wichtig, weil es gibt immer diesen Neuanfang.
Dass man nicht in ein Loch fällt dann auch.
Ja. Also in diese Löcher fällt man ja manchmal da rein. Da muss man sich rausnehmen mit einer schönen Flasche Dom Pérignon oder mit so. Oder mit einem guten, sehr guten Rotwein. Und ja, da kommt man da wieder raus. Aber das Problem ist, das geht ja so ein bisschen hin und her emotional. Das haben wir ja alle. Da war Covid dazwischen. Und wir sind ja jetzt nicht mehr wirklich so Herr unserer Emotionen, wie wir das vor ein paar Jahren waren, weil es sind jetzt Sachen aufgetreten, an die haben wir niemals gedacht. Aber
also ist eine Angst dabei, dass sowas nochmal kommt, dass man von heute auf morgen zumachen muss?
Ja, also ich habe weniger Angst, aber das Problem ist, wenn du jung bist, dann kannst du dich erfinden, ach so, ja, schön, wunderbar, wenn das, hast du Zeit, aber wenn man älter wird, kann man sich nicht so irren in seinen Entscheidungen. Das ist es eher. Und bevor man sich richtig in etwas rein katapultiert, weil sonst kriegt man da ja wieder so viele Jahre, gell? Das ist alles so ein bisschen, was einen zurückhält. Und deswegen mache ich ja die Boutique in der Stadt mit den Madeleines. Da freue ich mich, da können die Gäste, und die ich kenne von früher, die Leute, die kommen so gerne dahin. Da bin ich auch öfters. Und das ist auch ein alter Traum, den ich damals hatte, dass ich nach meiner Rente würde ich Madeleines machen. Und das ist auch in Erfüllung gegangen.
Aber Sie haben schon einen Moment gebraucht, dann eben von diesen langen, anstrengenden Tagen ein Stück runterzufahren? Mhm. Ein Leben ohne diesen Stress zu leben? Oder?
Ja, also ich muss mich ja mal überlegen. Ich bin fast 40 Jahre lang nicht vor 1 Uhr nachts ins Bett gegangen.
Wahnsinn.
Ja.
Und wann gehen Sie heute ins Bett?
Oh, manchmal früh. Dann erwache ich gegen 1 Uhr. Ja, nein, also so im Winter gehe ich relativ früh, so 9, 9:30. Aber das ist einfach was ganz anderes. Ich habe das auch gar nicht so gekannt, dieses Privatleben oder normal. Normal möchte ich wirklich nicht sein, weil ich glaube nicht, dass das mir so sehr bekommt. Ja. Nee, es muss schon außergewöhnlich sein, ein bisschen crazy. Also wenn es gar nicht mehr crazy wird, sein darf, dann nein, das ist nicht für mich.
Also Sie mussten das erst wieder ein Stück weit lernen.
Ja, ich bin froh, dass ich jetzt dieses Buch, da komme ich ja wieder, wie jetzt, dass ich jetzt bei Ihnen hier sein darf. Das ist jetzt das Buch, ein gutes Medium dafür. Da bin ich sehr froh. Ja, und da mache ich auch so ein bisschen Kochkurse. Wir machen auch so kleine Videos fürs Handwerk, so, wo man gucken kann, wie was richtig gemacht wird. Und so.
Wo Sie das Ihr Wissen teilen.
Ja.
Sie haben Ihren Enkel angesprochen, Leon, der ist gerade 2 Jahre geworden und angeblich auch schon ein Feinschmecker.
Ja. Also ich habe der Louis, der hat mir gesagt, wie geht's dem Leon? Ja, so und so, der will nicht essen. Das sage ich, ich gehe jetzt hin und dann machen wir zusammen, da war ja 18 Monate. Machen wir zusammen Mehlklöße, wirst mal sehen, das wird schon. Dann durfte er rühren. Oh, das hat er so geliebt. Und dann hat er gesagt, noch ein Ei. Und dann noch hier. Und sagt, ja, ich mache dir das. Und dann hat er so gehört, fragen Sie mich nicht, wie die Küche ausgesehen hat, aber das ist in dem Fall egal. Und nachher hat er mit Genuss gegessen. Das war so schön. Und da ist die Idee mir gekommen, mal ein Buch zu machen mit Kindern und für Kinder, gell?
Schon eine Idee, ja.
Ja, ja.
Also Sie kochen nicht mehr im Restaurant, aber Sie kochen bis heute, wenn es richtig ist, jeden Tag dann auch für den Enkelsohn.
Nein, nein, nicht wirklich für ihn, aber ich habe einen tollen, also da bin ich nicht immer, aber ich habe einen tollen Herd, diese französische Herd, diese Cornu, ein Traum von einem Herd. Und dieser Herd, wenn er mich sieht oder ich ihn, dann kochen wir.
Müssen Sie.
Das ist jeden Tag fast, ja. Und ich liebe das sehr, dieses auf dem richtigen Herd kochen ist für mich einfach ein Genuss.
Was macht es bis heute für Sie, auch nach so vielen Jahren noch zum Genuss? Was bedeutet das Kochen Ihnen bis heute?
Dass ich das, was ich mir ausdenke, dass ich das mit meinen Händen realisieren kann dann und dass es das danach gibt und dass man das teilen kann. Das ist das Schönste. Also mein Traum wäre jetzt auch, dass ich sonntags bei mir zu Hause so Einladungen mache und ich koche. Ich brauche noch jemanden, der mich ein bisschen unterstützt und der Service macht. Darf ruhig einer aus dem Saarland sein.
Ja. Da findet sich bestimmt
aber das würde, ja, das liebe ich so sehr, dieses sonntags zusammen. Und dann am Anfang, was ich auch noch sehr, sehr, sehr gerne mag, am Anfang ist alles schick und der Tisch ist perfekt gedeckt und Silber und Servietten und die schönen Gläser und alles. Und nachher geht, zum Schluss geht alles ein bisschen drunter und drüber und das gefällt mir.
Und was soll es dann geben? Ja, aus Deutschland und Frankreich, den Sonntagsbraten? Und
ja, zum Beispiel. Also wenn einer sagt, also ich habe in der Familie jetzt einer sagt, er würde so gerne mal wieder eine Zunge essen. Ja, dann kochen wir Zunge. Aber ich möchte diese Rouladen da auch machen. Das ist so gut.
Passt.
So schön. Und das Schöne an diesen Rouladen ist, wenn sie fertig sind, du kannst ja auch am Tag davor fertig machen. Dann machst du die, dann musst du eine richtig gute Soße machen. Und dann lässt du das so darin schmoren und dann ziehen und dann am Tag danach noch einmal gewärmt. Und dann wird das serviert mit, oh mein Gott.
Schmeckt das oft ja noch besser.
Noch viel besser.
Also Sie haben noch viele Träume. Was würden Sie sagen? Was für Träume haben Sie noch?
Ich möchte, dass ich weiterhin die Lea Linster sein darf, die ich mir so erfunden hatte. Ja. Die bin ich gern. Also die bei den Leuten ist. Und das ist mir sehr wichtig, diese Gäste und diese Menschen, dass ich die um mich herum behalte. Die können mich für ewig jung halten.
Dann wünschen wir Ihnen, dass der Traum in Erfüllung geht. Und vielen Dank, dass Sie heute bei uns waren. Danke für das Gespräch.
Und ich möchte mich mal ganz herzlich bedanken. Das war eine wahre Freude mit Ihnen. Und ich komme gerne wieder. Also allen Saarländern einen dicken Kuss.
Wir nehmen Sie bei Wort. Dankeschön.
Aus dem Leben. Der SR3 Talk am Dienstagabend ab 20.04 Uhr gibt's auch zum Nachhören auf sr3.de, auf YouTube und in der ARD Audiothek.